uns, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Zur Zeit ihrer Herrschaft haben die Kommunisten versucht, in ost- und mitteleuropäischen Staaten den christlichen Glauben auszurotten. Offiziell hat es Religionsfreiheit gegeben, aber nur offiziell. In der Sowjetunion oder Tschechoslowakei war das Erwerben einer Bibel kaum möglich. Ich bin in kommunistischen Polen aufgewachsen, wo selbst zu schlimmsten Zeiten ein Erwerb einer Bibel kein Problem war. In einer Jugendfreizeit habe ich im Jahr 1983 zusammen mit meiner künftigen Ehefrau, sie wusste es noch nicht, ich auch nicht, haben wir zusammen in einem Straßeneinsatz Literatur, christliche Literatur und Bibel verkauft. Unter anderem ein wunderschönes, illustriertes Neues Testament. So hatten wir einen Stand in der Fußgängerzone eines Kurortes in Südpolen. Eine Dame hat sich diesen Neuen Testament, diesen Illustrierten, bei uns gekauft für die Kommunion ihrer Tochter, brachte sie aber am nächsten Tag wieder zurück. Und zwar hat der Pfarrer ihr abgeraten, das Buch zu behalten. Meine Mutter hat Ähnliches erlebt. Als sie jemand das Neue Testament schenkte, auch diese Person brachte das Buch auf Anraten des Pfarrers zurück. Begründung, sie könnte das Buch missverstehen. Was ist das für ein Buch? Was ist mit dem Buch los, mit dem sowohl Kommunisten wie auch manche Kleriker offensichtlich ein Problem haben? Das Buch beschreibt die Schöpfung, die Geschichte des Volkes Israel, das Leben und Werken Jesu Christi, spricht von Vergebung der Sünde, aber auch vom Gottesgericht. Es ist eine feste Zusage der Ewigkeit für alle, die an Gott glauben. Und viel mehr. Ich habe hier eine Folie vorbereitet. Und zwar können wir sehen, dass die Bibel aus zwei Teilen besteht. Altes Testament, was mit dem Schöpfungsbericht beginnt. Und das Neue Testament, also 66 Bücher im Alten Testament, 27 Bücher im Neuen Testament. Eine Besonderheit möchte ich hier nochmal benennen, und zwar, wir sprechen von dem Alten Testament und Neuen Testament, wir sprechen aber immer wieder mal von der alttestamentlichen Zeit und neutestamentlichen Zeit. Und zwar ist die neutestamentliche Zeit, erstmal geht dann los, wenn der Heilige Geist zu uns gesendet wurde. Das Alte Testament, das Neue Testament, Entschuldigung, fängt mit Geburt Jesu Christi an, aber die neutestamentliche Zeit fängt erst nach dem Tod, Auferstehen und dem Kommen des Heiligen Geistes an. Das ist wichtig zu verstehen, um das gesamtbiblische Kontext zu verstehen. Dazwischen ist natürlich auch die Zeit, wo Jesus Christus lebte. Also Jesus Christus lebte tatsächlich zur Zeit des Alten Testamentes. Somit ist es auch in der Auslegung interessant zu lesen oder zu wissen, was das Alte Testament uns sagt, was das Neue Testament uns sagt und was zu bestimmten Texten auch Jesus selber sagt. Es gibt einige wenige Gemeinsamkeiten, wie das Alte und Neue Testament anfängt. Und zwar die Versuchung. Ganz am Anfang vom Alten Testament haben wir mit Adam und Eva, wie sie versucht wurden von dem Teufel. Der kam und sagte, okay, der hat so gesagt, aber ist es wirklich so? Und ja, vielleicht stimmt es nicht so, probier doch aus. Und im Neuen Testament lesen wir dann, dass Jesus selbst vom Teufel versucht wurde. Und zwar nachdem er 40 Tage nichts gegessen hat. Und da hat der Teufel gesagt, naja, du kannst aus den Steinen einfach Brot machen. Ne? Also er wusste dann schon Bescheid über Jesus, über Gottes Macht und versuchte Jesus zu versuchen. Es gibt auch eine andere schöne Parallele, und zwar Schöpfungsbericht am Anfang des Alten Testamentes. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass am Anfang das Wort war. Und das Wort war bei Gott, und nichts ist geschehen, ohne dass es Gott wollte. Jesus die Versuchung erfuhr, schickte natürlich den Bösen zum Teufel ein. Und so ist die Versuchung zu Ende gegangen mit einem Gewinn, mit einem Triumph Jesu Christi über diese Versuchung. Später wurde Jesus auch konfrontiert, als er auf der Erde war, so mit der Frage, wenn du jetzt ein Wunder für uns tust, dann würden wir glauben. Kennen wir die Geschichte? Ja, jetzt mach ein Wunder für uns, dann glauben wir an dich. Er hat viele Wunder getan, geglaubt haben sie trotzdem nicht. Also so haben viele Autoren über viele Jahrhunderte an diesem Buch geschrieben. Ich habe in der nächsten Folie den Anfang ein bisschen gelb angezeichnet mit der Aussage, die ganze Heilige Schrift. Also es ist ja nicht so, dass wir uns dann aussuchen können und sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, das passt mir nicht, sondern die ganze Heilige Schrift. Die Schriften sind natürlich mit menschlicher Hand geschrieben. Paulus schreibt, Paulus schreibt vieles, ne? Und gibt es heutzutage so neue Philosophen, die sagen, Paulus kann man eigentlich vergessen, ne? Also der Paulus schreibt vielleicht sogar zu viel, ne? Also die gibt es tatsächlich Menschen, die Bücher schreiben und so ein bisschen Probleme haben mit dem Paulus. Aber der Petrus äußert sich ganz ähnlich, und zwar im 2. Petrus, im Kapitel 1 und Vers 21, lesen wir, denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Der Autor der Heiligen Schrift ist der Heilige Geist. Ja, die Texte wurden mit menschlicher Hand geschrieben. Im Epheserbrief, im Kapitel 2 und Vers 20, lesen wir, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Also Apostel, Neues Testament, Propheten, Altes Testament. Doch Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Wenn wir das alles zusammentragen, sehen wir, dass Gott seine Kirche auf dem Fundament Jesu Christi gebaut hat. Die Beschreibung dafür finden wir in der Bibel, die ja durch die Kraft des Heiligen Geistes geschrieben wurde. Achtung, wenn wir solche Texte lesen, sind es immer sehr kurze Ausschnitte. Da fehlt immer der Kontext. Logischerweise können wir die ganze Bibel nicht jeden Sonntag im Gottesdienst vorlesen. Also müssen wir uns ein bisschen begrenzen. Ja, das ist richtig. Aber es ist wichtig, dass wir immer den Kontext betrachten. Und zwar den gesamtbiblischen, also wir schauen, was das Alte Testament dazu sagt, das Neue Testament, was Jesus dazu sagte, aber auch das unmittelbare Kontext ist elementar wichtig. Das Alte Testament ist ja ein Gesetzbuch. Das Neue Testament, wenn man so will, ist ein Gnadenbuch. Doch in wichtigsten Fragen stimmen sie überein. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was Jesus zu diesem Thema sagt. Zum Beispiel Ehe, die Aussagen im Alten Testament, im Neuen Testament und das, was Jesus dazu sagt, stimmen vollkommen überein. Es gibt ja den gesamtbiblischen Kontext, wie ich nannte, aber auch den direkten Kontext. Wir müssen im Kleinen verstehen, warum gewisse Verse oder Kapitel, und jetzt kommt ein Stern, aufpassen, da gibt es einen Stern, also Verse und Kapitel, den Stern im Hinterkopf, in der Bibel geschrieben. Zum Beispiel 1. Korinther 13. Wer weiß, was im 1. Korinther 13 geschrieben ist? Aha, eine Hand hoch, nur zwei Geschwister wissen das. Noch jemand? Also sag bitte laut, was steht da? Genau. Das Publikum weiß das. Weiß das Publikum, warum Paulus das geschrieben hat? Was war seine Intention? War der gerade verliebt oder hat er Liebesanfall oder sowas? Möchte jemand laut aussprechen, was der Grund war, warum Paulus dieses Hochlied der Liebe geschrieben hat? Bei allen Hochzeiten wird es gelesen. Was war der Grund? Keiner weiß es. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch, liebe Geschwister. Der Paulus hat es geschrieben, weil er Krach mit der Gemeinde in Korinth hatte und beschäftigte sich mit Geistesgaben. Es ging um Zungenreden, Heilung, Prophetie und vieles mehr. Und er sagte, alles das ist nicht wichtig, ist nicht elementar, wenn wir die Liebe nicht haben. Um das zu verstehen, müssen wir allerdings die Kapitel 12 und 14 auch noch lesen. Also wenn man jetzt den Kapitel 13 rausnimmt, da gibt es auch zwei, drei komische Verse, da kommen wir später dazu. Aber wenn wir den 13 lesen, oh Liebe, nur Liebe, Amen, Halleluja, Amen und Ende. Und wenn wir jetzt betrachten 12 und 14, sagen, wow, ne, die haben mächtige Probleme dort. Und deswegen wurde dieser Kapitel geschrieben. Jetzt kommen wir zu dem Stern. Und zwar der Stern, etwas gesagt, Stern, also das Kleingeschriebene. Das Kleingeschriebene, was ich hier mitteilen möchte, ist, dass es die Unterteilung auf Kapitel und Verse gibt. Diese ist ja original nicht gegeben hatte. Das heißt, die Bibel, die Bücher wurden in Prosa geschrieben und so auch gelesen. Und es dauerte bis zum 12. Jahrhundert, bis die Geistlichen angefangen haben, okay, muss man sich irgendwie helfen, dass man das dann wiederfindet. Und letztendlich um 1550 hat ein gewisser Robert Estin, ich hoffe richtig ausgesprochen, die Unterteilung gemacht, die wir heute mehr oder weniger kennen. Also wenn wir jetzt gewisse Texte lesen ohne Kapitel und Verse, bekommen wir vielleicht eine komplett neue Perspektive. Also Korinther 12, 13, 14, anders als nur 13. Zu einem Prosa-Lesen eignet sich ganz ausgezeichnet das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist relativ kurz und es bietet sich total an, einfach vom Anfang zu Ende das Buch zu lesen. Und ihr wisst, Carsten Wiegand, ich bin sein Taufbegleiter und ich habe ihm dazu geraten, das zu tun. Und er hat es getan. Er hat sich Zeit genommen, ist in seinem Zimmer hierzu, Glas Wasser und hatte laut für sich alleine das Markus-Evangelium von Anfang zu Ende gelesen. Ich rate herzlich jeden dazu, diese Übung zu machen. Es ist unglaublich. Und ich fragte dann Carsten, wie war's? Er sagte, krass. Ne? Krass, wie übersetzen wir krass? Ja? Auf Deutsch, heftig. Ne? Beeindruckend, echt krass. Ne? Das ist, ich glaube, das nutzen wir in der Gemeinde nicht so viel. Also, er war richtig aus dem Häuschen. Er hat einfach das Markus-Evangelium gelesen am einen Stück. Ich rate jedem dazu, das zu machen. Natürlich können wir sagen, ja, es gibt so viele Bücher, ich lese viel lieber verschiedene Bücher und das kann ich auch in Urlaub nehmen und da habe ich so ein Buch gelesen und so ein Buch gelesen. Natürlich kann man es machen. Es gibt sehr viele gute christliche Bücher, es gibt auch sehr viele schlechte christliche Bücher. Es gibt auch viele Bücher, die halt Menschen schreiben Bücher. Ne? Also es gibt ja halt Bücher, die kann man lesen. Ich würde sagen, die alte Werbung sagt erstmal zur Quelle. Es macht durchaus Sinn, zu verstehen, was die Bibel sagt, bevor ich Bücher über die Bibel lese. Stimmt ihr dem zu? Macht das so? Würde Sinn machen. Ne? Da gibt es noch andere Dinge in der Bibel. Zum Beispiel, hilf dir selbst, so hilf dir Gott. Oder sei flexibel, sagt die Bibel. Im Paradies stand ein Apfelbaum. Es gab drei Weisen aus dem Morgenland. Wer weiß, wie sie hießen? Ja? Stimmt das? Wo steht das geschrieben? Drei Weisen aus dem Morgenland? Das steht geschrieben in den Sprüchen des Johannes, aber nicht in den Evangelien. Es steht gar nicht geschrieben, wie viele sie waren. Geschweige denn, wie sie hießen. Interessant. Da steht, wir sollen Weihnachten feiern. Steht das? Jakob hat 14 Jahre arbeiten müssen, bevor er Rahel heiraten dürfte. Stimmt das? Oder nur 7? Oder was, die Sarah? Also, Sprüche des Johannes sind, glaube ich, nicht das beste Buch. Fang einfach Bibel zu lesen, zuerst das Neue Testament und dann das Alte und das klärt sich das alles. Zurück zu unseren Kommunisten. Eigentlich müssten die Kommunisten gar kein Problem damit haben, dass Menschen die Bibel lesen. Es war doch einfach nachzuweisen, dass es gar keinen Gott gibt. Gagarin war doch im All, der hat doch gesehen, dass es gar keinen Gott gibt. Alles ist Materie. Und die Hoffnung ist Mutter der Dummen. Also warum haben dann die Kommunisten ein Problem damit, dass das Volk Bibel liest? Im Johannesevangelium im Kapitel 8, das ist die Folie habe ich nicht, 32, steht aber so, steht Folgendes, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Das wollten schon die Kommunisten überhaupt nicht. Dass die Wahrheit jemanden befreit. Sie haben ihre Zeitung, die Parteizeitung in Moskau, Pravda genannt. Pravda übersetzt heißt die Wahrheit. Das Einzige, was in der Zeitung war, Pravda war, also die Wahrheit, war das Datum, allermeistens. Der Rest war gelogen, von vorne bis Ende. Also hatten sie einfach die Angst vor der Wahrheit, weil die Wahrheit wird die Menschen befreien. Und wir haben später gesehen, was ist passiert. Alle die Lügen sind rausgekommen. Und die Menschen wurden frei. Zurück zu Pravda. Zur damaligen Zeit gab es eine Geschichte, dass der Teufel hat einen riesen Raum und da gibt es sehr viele Uhren und jeder Mensch, der lebt, hat eine Uhr und immer wenn man sündigt, da bewegt sich die Uhr um eine Minute und da gibt es kleine Teufelchen, die diesen zusammenschreiben und jemand kam da neu dazu und fragte, wo ist eigentlich die Uhr der Zeitung Pravda? Also, ich sage, nee, das benutzen wir in der Kirche als Ventilator. Das große Problem war allerdings, dass die Christen keine Bibel lesen konnten. Das war die Strategie des Teufels. Wie ist es eigentlich mit dem Glauben, wenn ich jetzt die Bibel nicht habe? Gnade Gottes? Waren nicht drei Menschen auf Golgatha? Waren das auch? Ich habe jetzt gerade die Bibel nicht. Warum sprach meine Mutter von Petrus und Paulus oder Peter und Paul, was ist mit dem Brot und Wein? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachlesen. Was war eigentlich mit Noah? Vom Toten auferstanden? Und alle diese wunderschönen Geschichten von Abraham, von Josef, von Gideon, von Daniel, verstehen wir eigentlich, was es bedeutet, keine Bibel zu haben? Einfach nicht da. Eine fiese Strategie der Ungläubigen. Und tatsächlich haben manche Menschen, manche Christen, die Bibel in die Sowjetunion geschmuggelt. Ich kenne eine Person aus der Tschechoslowakei oder Tschechien heute. Diese Person hat Bibel geschmuggelt und das ist rausgekommen und sie wurde sehr fies behandelt. Also es gab keinen Spaß mit sowjetischen Zollbeamten. Sie hat lange gebraucht, sich davon zu erholen. Johannas Großvater hat es aber auch getan. Auch er hat die Bibel im Zug in die Sowjetunion geschmuggelt. Und die Zollbeamten, die sowjetischen, hatten schon Blick dafür. Ne? Also sie haben gesagt, also der ist fromm, der hat Bibel. Ne? Und so kam der Zollbeamte zu Johannas Großvater und sagt, na, schmuggeln Sie Bibel. Ne? Er wusste natürlich, er kann nicht, darf nicht lügen. Ne? Also dieser wird nicht lügen. Johannas Großvater sagt, ja. Ja, wo haben Sie denn dann versteckt? Ich war selbst dabei, als er das erzählte. Da war der schon, glaube ich, 85 oder so. Ich sagte, ich habe sie versteckt, das war meine Aufgabe und zu finden ist ihre Aufgabe. Und zu erstaunen alle hat sich der Typ verzogen. Gelobt sei der Herr. Okay, die Kommunisten, aber was ist jetzt mit den Geistlichen? Was für Probleme haben die? Entschuldigung. Die katholische Kirche besteht darauf, dass Maria Mutter Gottes ist. Natürlich ist Maria leibliche Mutter Jesu Christi, aber Mutter Gottes? Eine Heilige, Gesegnete, habe ich gelesen, Heilige, weiß ich nicht. Und dass sie außer Jesus keine weiteren Kinder hatte. Das ist der Standpunkt der katholischen Kirche. Es steht allerdings 7-mal im Neuen Testament, dass Jesus leibliche Geschwister hatte. Also sagt die Kirche, nein, das waren nicht Geschwister, das waren Cousinen und Cousins. Ne? Also man muss irgendwie das Ganze zusammenkriegen. Ich hatte in meinen polnischen Zeiten relativ viel Diskussion mit meinen katholischen Freunden über das Thema. Das Ganze wäre auch nicht so wichtig und ist auch nicht mein Ziel heute, über die katholische Kirche zu sprechen. Und das Ganze wäre auch nicht so schlimm, wenn es nicht einen gigantischen Maria-Kult gäbe in vielen Ländern dieser Welt. Und die sind ganz sicher nicht gut. Tatsächlich hätte vielleicht die katholische Kirche viel weniger Probleme, wenn sie auf ihre Tradition an manchen Stellen verzichten würde, zum Beispiel bei Thema Maria oder Zölibat, würde der Kirche sehr helfen. Einfach zurück zu der Heiligen Schrift. Aber man muss doch Bibel auslegen. Man muss doch Bibel auslegen dürfen. Ein junger Mann fragte seinen Pastor, was ist eigentlich die biblische Lehre? Und die Antwort war relativ einfach. Die biblische Lehre ist Auslegen der Bibel mit Hilfe der biblischen Texte. Ich habe vor kurzem zwei Gemeinden besucht, die das ganze Jahr durch Kapitel für Kapitel die Bibel lesen und das in der Kirche auslegen. Das machen sie permanent. Das ist ihre Corporate Culture, wenn man so will. Also wenn man jetzt die Bibel auslegt, wenn man predigt, man nimmt sich einen Text und legt dieses Text mit Hilfe anderer Bibeltexte aus. Es macht einfach Sinn. Wir haben das letzte Woche mit Jasmin Jäger erlebt. Sie hat einen Text genommen und wunderschön das ausgelegt. Heute haben wir eine thematische Predigt. Das Prinzip muss ja das gleiche sein. Es gibt ein Thema, das machen wir im Alpha-Kurs auch, dass wir die Grundthemen des christlichen Glaubens auslegen in thematischen Vorträgen. Problematisch wird, wenn am Anfang eine Meinung steht und man diese Meinung predigt. Also man hätte eine Meinung, man predigt, man findet die Texte, die vielleicht dazu passen, und dann ist schon vor der Predigt klar, wie die Predigt endet, weil ich eine Meinung vertrete und dazu die passenden Texte suche. So haben sie zum Beispiel die Nazis. Ne? Die Nazis, die haben gesagt, okay, es gibt ja deutsche Christen. Ne? Das Alte Testament hat man direkt in die Tonne getreten. Und haben gesagt, okay, wir machen jetzt das so passend. Wir schneiden so drumherum, bis es dann passt. Oder manche machen dann Entschuldigung, ein zusätzliches Buch dazu. Die Mormonen gibt es ja die Bibel. Es gibt auch das Buch des Mormons. Was? Heute redet uns der Mainstream ein. Ja, also so könnt ihr das nicht nehmen. Das passt nicht. Das muss verändert werden. Ich habe in meinem Leben verschiedene Dinge gehört. Da hat jemand davon gesprochen, ja, man kennt die Bibel und Gebete fasten. Ne? Also nicht das Essen, sondern die Bibel lesen und Gebete fasten. Also gewisse Zeit auslassen, dann würde man wirklich Hunger dafür kriegen und dann würde man wieder neu anfangen. Totale Blödsinn, vielleicht so Fasten könnte man es machen, aber eigentlich glaube ich nicht. Ich habe auch erlebt, dass jemand eine Predigt gehalten hat und zu Zölibat aufgerufen hat. Junge Leute in einem Jugendcamp. Ja, hallo? Natürlich sagt Paulus von sich selbst, es ist besser, wenn ihr bleibt, wie ich bin. Aber Aufrufe zum Zölibat, eine Predigt, finde ich schon sehr bedenklich. Ja, wie erkenne ich die Unterschiede? Wie erkenne ich, ob eine Predigt Anführungsstrichen gut oder nicht gut ist? Biblisch oder nicht biblisch ist? Indem ich die Bibel kenne. Was kann ich machen? Ich kann die Bibel lesen. Ich habe jetzt hier eine gebracht. Ich lese aus meinem Laptop. Eine lesen. Ne? Also Bibel lesen. Nicht dran richten. Das würde jetzt nicht reichen. Also wirklich lesen. Zunächst das Neue Testament würde ich sehr empfehlen und das dann auch später das Alte. Auch weiterhin nicht richten, dann lesen. Man kann heutzutage die Bibel als Hörbuch bekommen. Man kann das auf dem Smartphone bekommen. Es gibt eine wunderbare App, da kann man sich runterladen und in Deutsch, Englisch, in allen Übersetzungen bekommen. Das ist, wir leben heute in von dieser Perspektive guten Zeiten. Es gibt eine Homepage, die heißt bibelserver.com. Da kann man zum Beispiel einen Text, wenn man sucht, eingeben und der Rechner findet den Text. Oder man kann sich dann die Übersetzung aussuchen. Da gibt es noch, man kann natürlich auch ein Wort eingeben, Jesus, ne? Gebe ich Jesus ein und dann bekomme ich direkt, es funktioniert wie Google. Ich arbeite ganz gerne mit Bibelserver und die Maske ist gerade 2-3 Tage neu, das hat sich was verändert. Gibt es mehr Funktionen? Ich empfehle dazu, das zu nutzen, das hilft sehr. Und dann? Dann gibt das Lesen der Bibel den Menschen Kraft. Wirklich Kraft. Ne? Kann mir das Lesen Kraft geben? In Hebräer Kapitel 4 und Vers 12 lese ich Folgendes. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beiderseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter und über die Gedanken, die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Unbestechlicher Richter. Wenn wir das Buch lesen, werden wir uns selbst prüfen. Das Lesen der Bibel löst Veränderungsprozesse aus. Und Kraft. Mein Vater hat nach dem Krieg eine junge, gut aussehende, nette, höfliche, ehrliche, aufrichtige Dame kennengelernt. Sie war aber keine Christin. Er schon. Er hat ihr ein neues Testament geschenkt und sie war nicht gläubig. Das Haus war zwar katholisch, aber die sind nicht in die Kirche gegangen, die haben den Glauben überhaupt nicht gelebt. Da gab es so viele Probleme, viele Kinder und kein Geld, wenig zu essen. Also der Glaube war in dem Elternhaus nicht existent. Sie hat das Wort Gottes fast verschlungen, nicht daran gerochen. Sie ließ das Wort, weinte über eigene Sünde und Liebe Gottes und wandte sich Jesus zu. Wie ist das passiert? Einfach durchlesen. Keiner hat ihr dazwischen geredet. Und dann hat mein Vater sie geheiratet. Sie leben nun zusammen 67 Jahre. Halleluja. Ich möchte gar nicht nachdenken, was es wäre, wenn meine Mutter das Neue Testament nicht gelesen hätte. Sie hätte das Buch einfach auf dem Regal abgestellt. Vielleicht als Erinnerung an diesen jungen, netten Mann. Wäre es nicht so, als sie das Buch überhaupt nicht hätte? Was ist dann der Unterschied? Sie wäre nicht die Person geworden, die sie heute ist, die ich kenne. Ihre Reife im Glauben verdankt sie dem Lesen und Gebet. Und steht auch in unserem Text, da werden wir reife Christen und als Diener Gottes in jeder Beziehung Gutes zu tun. Reife Christen. Bergpredigt äußert sich ähnlich. Gutes tun, damit wir in den Himmel kommen? Nein, das steht ja nicht. Dass Menschen es sehen und Gott loben. Am Anfang des Korintherbriefes, also wir haben heute schon gehört, da gab es ein bisschen Problemchen in Korinth. Ne? Paulus hat so ein bisschen Knatsch mit der Gemeinde und sagte, ich kann euch keine feste Nahrung geben. Ihr wollt nur Milch trinken. Ich hätte viel mehr mit euch vor. Aber ich kann euch keine feste Nahrung geben. Und dann eben in diesem besagten Korinther 13, wenn man diese wunderbare Liebeserklärungen durchgeht, finden wir eine folgende Erklärung. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Das Lesen, das Glauben, das Beten hilft uns, aus dem Kindischen in das Erwachsene. Genau. Nicht Pudding jeden Tag, eine feste Nahrung. Mit reichlich Ballaststoff, Brot, Kohlrabi, tolles Rindsteak, falls man nicht Vegetarier ist, Apfel zu reinbeißen. Bibel zum Sattessen und Genießen. Und wie ist Bibel noch? Wunderschön. An vielen Stellen brutal. Und auch brutal ehrlich. Wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich vieles nicht so geschrieben. Da gibt es Sachen, ne, also so Bezeba, das gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Kenisch da wäre, hätte ich gesagt, also das gerade wird Kenisch geschrieben. Und es gab auch Unstimmigkeiten zwischen Paulus und Petrus. Ich habe die beide vorhin zitiert. Ne? Und dann kamen die zusammen, haben gesagt, nee, also so ist es nicht, liebe Petrus. Der war so als erster Papst, sollte man schon ein bisschen. Ne? Und der hat dann so ganz komische Sachen gemacht. Und dann sagte Paulus öffentlich, also so geht es hier nicht. Ne? Der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichten, hat es ganz fein verschwiegen. Allerdings schreibt später Paulus darüber in seinen Briefen total unverfroren. Das ist unsere Heilige Schrift. Im 1. Korinther 15, in Versen 3 und 4 lesen wir: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Als Jesus starb, erfüllten sich über 300 Prophezeiungen, geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich Gänsehaut. Nicht so viel über die Zahl oder die Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten, vielmehr über seine Liebe und dass er uns das wunderbare Buch geschenkt hat, unsere Heilige Schrift. Jasmin Jäger hat letzte Woche von einer roten Linie gesprochen. Und wenn wir auf die Bibel schauen, das Alte und Neue Testament, finden wir auch die rote Linie. Die rote Linie, die zum Jesus führt und Jesus zum Kreuz führt. Nicht die Linie, die man nicht überschreiten darf, sondern die Linie, die zu ihm führt. Diese Linie endet am Kreuz und schenkt uns das neue Leben Jesus Christus. Das finden wir in diesem Buch zum Lesen, nicht zum Lesen. Amen. Halleluja.